Die Bibel ist gefährlich. Vor 2 Jahren erschien eine katholische Bibelausgabe, und zwar wurde die speziell für Jugendliche gemacht. Und in diesem Vorwort für diese Jugendbibel hat Papst Franziskus Folgendes geschrieben. Die Jugendbibel gefällt mir sehr. Sie ist so bunt, so reich an Zeugnissen. Zeugnisse von Heiligen, Zeugnisse von Jugendlichen. Und sie verlockt dazu, dass man von vorne anfängt zu lesen und erst auf der letzten Seite aufhört. Und dann versteckt ihr sie. Sie verschwindet im Regal, hinten in der dritten Reihe, sie verstaubt. Eure Kinder verscherben sie eines Tages auf dem Flohmarkt. Nein, so darf es nicht kommen. Ich will euch etwas sagen. Heute gibt es mehr verfolgte Christen als in den Anfangszeiten der Kirche. Und warum werden sie verfolgt? Sie werden verfolgt, weil sie ein Kreuz tragen und Zeugnis von Jesus ablegen. Sie werden verurteilt, weil sie eine Bibel besitzen. Die Bibel ist also ein äußerst gefährliches Buch. So gefährlich, dass man in manchen Ländern so behandelt wird, als würde man Handgranaten im Kleiderschrank horten. Es war ein Nichtchrist, Mahatma Gandhi, der einmal gesagt hat, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen und dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Was haltet ihr also in Händen? Ein Stück Literatur? Ein paar schöne alte Geschichten? Dann müsste man den vielen Christen, die sich für die Bibel einsperren und foltern ließen, sagen, wie dumm wart ihr, es ist doch bloß ein Stück Literatur. Nein, durch das Wort Gottes ist das Licht in die Welt gekommen und es wird nie wieder verlöschen. Das aus dem Vorwort von Papst Franziskus zu dieser Jugendbibel. Und damit hat Papst Franziskus ja schon angedeutet, warum die Bibel gefährlich ist. Und das ist der erste Punkt heute Morgen. Die Bibel ist gefährlich, wenn man sie besitzt. Das heißt, der Besitz der Bibel ist gefährlich. Es wird jedes Jahr von der christlichen Menschenrechtsorganisation Open Doors ein sogenannter Weltverfolgungsindex veröffentlicht. Und da werden die 50 Länder aufgelistet, in denen Christen am stärksten unterdrückt und verfolgt werden. Und das Interessante ist, in den allermeisten dieser Länder steht die Bibel auf dem Index. Das heißt, in diesen Ländern ist in der Regel das Weitergeben der Bibel streng verboten, manchmal sogar schon der bloße Besitz wie in Nordkorea. Wenn in Nordkorea jemand erwischt wird mit einer Bibel, dann ist das für ihn entweder das Todesurteil, oder seine ganze Familie kommt ins Arbeitslager. Und das kann selbst in Nordkorea für Ausländer gefährlich werden. Wir sehen da unten dieses Bild dazu. Und zwar, das ist der Amerikaner Jeffrey Foul aus Ohio. Der hat 2014 im Mai hat er eine Reise gemacht durch Nordkorea und er war ein bisschen unvorsichtig. Er hat nämlich in einem Club, in einer Toilette eines Clubs für ausländische Seeleute, hat er irgendwie die Bibel liegen lassen. Und er hat dann das Restaurant verlassen und dann hat ein Angestellter die Bibel gefunden und das für ihn Dumme war, in dieser Bibel war noch die Telefonnummer von Fowles und Fotos seiner Familie. 3 Tage später wurde Foul am Flughafen von Pyongyang verhaftet. Man hat ihn beschuldigt, staatsfeindliche religiöse Umtriebe zu fördern. Und dann saß er 6 Monate im Gefängnis. Und dann wurde er nur deswegen dann freigelassen, weil anscheinend Schweden verhandelt hat und vermittelt hat. Und in der Verzweiflung hat Fouls Ehefrau sogar Wladimir Putin gebeten, ein gutes Wort für ihren Mann einzulegen. Und dann kam er tatsächlich nach 6 Monaten frei, weil er Ausländer natürlich war. Warum wird die Bibel in diesen Ländern so gefährlich eingestuft? Weil gerade diese Gegner, die Gegner von Gott, die Gegner von Jesus, die Gegner der Bibel, weil sie eigentlich spüren, diese Bibel, die hat eine unglaubliche Sprengkraft. Wie Mahatma Gandhi gesagt hat, das ist wie Dynamit. Da kann einem alles um die Ohren fliegen. Das kann alles aufwirbeln und durcheinander bringen. Und deswegen geht man so radikal vor gegen die Bibel. Der Besitz der Bibel, der ist in vielen Ländern dieser Welt gefährlich. Das Zweite, der Missbrauch der Bibel ist gefährlich. Ich weiß nicht, wer von euch oder von Ihnen das kennt, das gibt oder es gab, aber es gibt immer noch auch in frommen Kreisen so eine beliebte Übung. Und zwar, wenn man quasi sozusagen irgendwo einen Hinweis braucht für eine wichtige Entscheidung, dass man dann mit der Bibel orakelt. Und das funktioniert dann so, dass man da irgendwo, man schlägt die Bibel wahllos auf, macht die Augen zu und dann tut man mit dem Finger irgendwo auf die Seite und schaut, was steht dort. Und dieser Bibelvers, der dann dort steht, dann sagt man, das ist jetzt sozusagen die Lösung. Das ist das Wort Gottes für den Tag oder vielleicht sogar für eine ganz wichtige Lebensentscheidung. Aber wohin sowas führen kann, das zeigt die Geschichte von einem Mann, der diese Methode einmal gemacht hat. Der hat seinen Finger dann auf die Seite gelegt irgendwo und dann stand an dieser Stelle und Judas ging hin und erhängte sich. Da hat der Mann gesagt, na, das kann jetzt nicht das Wort zum Tage sein. Also das Gleiche noch einmal, wiederholt, wiederholt, wieder. Gehe hin und tue desgleichen. In seiner Verzweiflung hat er gesagt, mache ich einen dritten Versuch. Was du tust, das tue bald. Es ist klar, der Missbrauch der Bibel ist gefährlich. Und womit hängt das zusammen? Das hängt auch damit zusammen, dass die Bibel ja sehr umfangreich ist. Die Bibel ist ja eigentlich nicht nur ein Buch, sondern eigentlich eine ganze Bibliothek. 66 Bücher, über einen langen Zeitraum von verschiedenen Schreibern verfasst. Und deswegen gibt es in dieser Bibel zwar schon durch den Heiligen Geist her sozusagen so eine Gesamtlinie, so ein Duktus, so eine rote Linie, aber es gibt natürlich auch in der Bibel verschiedene Ansichten und Positionen zu manchen Dingen. Und es ist relativ einfach, für alle möglichen Sichtweisen irgendwie ein Bibelzitat zu finden. Man kann Bibelzitate finden für den Heiligen Krieg, aber genauso für die Feindesliebe. Oder für Zwangschristianisierung und für Toleranz. Für Säuglingstaufe und für Erwachsenentaufe. Für zivilen Gehorsam und für zivilen Ungehorsam. Für die Unterdrückung der Frau und für die Gleichberechtigung der Frau. Für Heiraten und für Nichtheiraten. Für vegetarisch leben und für Schweinesteak essen. Für sich von dieser sündigen Welt völlig fernhalten oder sich gerade hineinbegeben und sich um die Halotris kümmern. Was ist da richtig? Wonach soll ich mich also richten? Was hat Bedeutung? Und an diesen Beispielen wird deutlich, dass nicht alle biblischen Worte das gleiche Gewicht haben und die gleiche Bedeutung. Und ein ganz wichtiges Merkmal ist das zentrale Merkmal und das heißt, passt das zusammen mit dem, was Jesus Christus gesagt und gelebt hat? Das ist so der Schlüssel. Das ist ganz wichtig. Und dann ergibt sich von daraus selbst, dass man auch manche Stellen auch im Alten Testament ein Stück weit anders versteht. Das heißt jetzt aber nicht, dass das Alte Testament deswegen jetzt minderwertig wäre. Moment. Und zwar war das nämlich schon der Fehler im Dritten Reich. Im Dritten Reich hat man ja schon gesagt, die deutschen Christen haben gesagt, das Alte Testament, das ist überholt, das hat nichts mehr für uns zu sagen, also am besten wir tun das aus der Bibel entfernen. Und es gibt leider seit kurzem unter Theologen wieder eine öffentliche Debatte darum, ob das Alte Testament überhaupt noch für uns Christen relevant ist. Oder ob man das nicht eigentlich auch aus dem Gottesdienst, aus dem Gemeindeleben entfernen sollte. Aber das ist auch ein Missbrauch, weil man da nämlich vergisst, dass wir Christen, dass wir Jesus als Christus überhaupt nicht verstehen könnten und an ihn glauben könnten ohne das Alte Testament. Denn nur vom Alten Testament her, wie die ganzen Voraussagen und Prophetien, die machen deutlich, wer Jesus ist, nämlich das, dass das ganze Volk und die Menschheit wartet auf den Retter Gottes, den Messias. Christus ist ja die Übersetzung von Messias. Jesus ist also der erwartete Retter. Ohne das Alte Testament könnten wir das alles, viele Dinge von Jesus gar nicht verstehen. Und eine ganz entscheidende und wichtige Frage ist aber immer die, wird das, was im Alten Testament geschrieben ist, im Neuen Testament quasi noch einmal bestätigt? Oder wird das neu interpretiert? Und das ist hier ein ganz klassisches Beispiel. Da sagt Jesus Folgendes. Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Und dann nehmen wir das Beispiel. Darf eine Frau auf die Kanzel? Wenn man da die Bibel studiert, und zwar eben das gesamte Zeugnis studiert, dann wird da deutlich, aha, es gibt sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, gab es schon Prophetinnen, die im Namen Gottes gesprochen haben. Und wenn wir uns erinnern nochmal die Ostergeschichte, noch gar nicht so lange her, wer waren denn die Ersten, die die Osterbotschaft erzählen sollten? Das waren die Frauen. Und das ist so ein Hinweis überhaupt für den Umgang mit der Bibel, dass wir, wenn wir über irgendwelche Fragen nachdenken, auch ethische und sonstige Fragen, dass wir immer schauen, was ist das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift? Wo gibt's in der Bibel überall irgendwelche Aussagen zu diesem Thema? Und die muss man zusammenbringen. Und muss schauen, was sagen die. Wenn man einen Vers irgendwo rausnimmt, ich kann jede Irrlehre auf einem Vers der Bibel aufbauen. Das ist das, was ja Sekten machen. Nehmen einen Vers raus und dann machen die ihr ganzes System da drauf. Und merken gar nicht, dass es viele andere Stellen gibt, die was anderes sagen. Das heißt, der Missbrauch der Bibel, der ist gefährlich. Aber jetzt kommt es ein bisschen näher. Nämlich das Lesen der Bibel ist gefährlich. Da wurde im Jahr 1963 im Moskauer Staatstheater eine Satire aufgeführt mit dem Titel Christus im Frack. Und die Hauptrolle des Christus, das spielte der damals bekannte Schauspieler Alexander Rostovtsev. Nach der Premiere wurde das Stück abgesetzt und nie wieder gespielt. Warum? Was war passiert bei der Premiere? Im zweiten Akt sollte Rostovtsev die ersten beiden Verse lesen aus der Bergpredigt. Und dann sollte er rufen, reicht mir Frack und Zylinder, und dann sollte er das Neue Testament wegwerfen. Und dann kam die Aufführung und dann fing er an zu lesen. Die Bergpredigt. Und dann las er, und er las, und er las, und er las, und er konnte nicht mehr aufhören. Er las die Verse in der Bergpredigt von den Trauernden, die getröstet werden, von denen, die gesättigt werden, weil sie nach Gerechtigkeit hungern, von dem Gebot, die Feinde zu lieben. Und er las, und er las, und der Souffleur war machtlos, im Theater atemlose Stille. Rostovtsev las weiter, bis er alle 48 Verse dieses fünften Kapitels im Matthäusevangelium vorgetragen hatte. Dann machte er eine Pause, dann schlug er über Kopf und Brust ein Kreuzzeichen, so wie das orthodoxe Christen tun, und dann rief er mit lauter Stimme hinein in dieses Moskauer Staatstheater, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das war ja die Bitte von dem einen Schächer am Kreuz an Jesus. Denke an mich, erbarm dich meiner, wenn du in Reich kommst. Und dann trat er ab. Und dieser Mann hat etwas erlebt, dieser Schauspieler hat erlebt, diese Bibel ist nicht ein harmloses Buch. Sondern er hat gemerkt, diese Worte, die fassen mich so sehr, dass ich nicht mehr loskomme. Die haben ihn so gepackt, obwohl ihm klar war, dass er nie wieder im Sowjetreich irgendwo eine Rolle spielen würde. Aber er hat gemerkt, dieses Wort Gottes, das hat mich in mein Tiefstes hinein berührt und getroffen. Die Bibel ist gefährlich. Und deswegen heißt es auch im Hebräerbrief, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele, in unseren Geist. Und es trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und die geheimsten Wünsche unseres Herzens. Schon im Alten Testament kommt der Prophet Jeremia und sagt, das Wort Gottes ist wie Feuer. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der alles zerschlägt. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, es ist Dynamis Theou. Da steckt das Wort Dynamit drin, Kraft Gottes, Dynamit. Und hier im Hebräerbrief ist die Rede von diesem zweischneidigen Schwert. Wir kennen das weniger, so zweischneidige Schwerte, meistens eher so Museum oder Attrappen so, aber das war eine gefürchtete Waffe damals der Römer. Und die römischen Legionäre mit diesem Schwert haben die sozusagen ganze Armeen geschlagen. Wir würden vielleicht heute sagen, Gottes Wort ist schärfer wie ein Skalpell. Es schneidet tief ein. Aber es kann eben auch bösartiges Gewebe herauslösen und so dem Körper die Chance geben auf Heilung und Gesundung vor dem Tod bewahren. Und so kann auch das Wort Gottes aufdecken, Sünde aufdecken, herausschneiden, damit nicht unsere ganze Seele, unser Herz, unser Leben kaputt macht und zerfrisst. So ein Schnitt ohne Betäubung, das ist schmerzhaft. Das ist unangenehm, das tut weh, das geht uns gegen den Strich. Und liebe Gemeinde, weil dieses Wort Gottes genau diese Wirkung hat, weil es sozusagen uns immer wieder auch ganz tief trifft und die Wundenpunkte anspricht und klar macht, deswegen ist es auch, denke ich, einer der wesentlichen Gründe, warum viele Menschen heutzutage einen großen Bogen um die Bibel machen. Ich habe da so eine Geschichte gefunden von Enrino da Pozzo, sagt uns jetzt weniger, aber das ist ein italienischer Missionar und Evangelist. Und dieser da Pozzo, der hat erzählt von seiner Missionsarbeit in der französischen Schweiz und in Frankreich. Und dann hat er Folgendes geschrieben. Vor einiger Zeit gab ich in einigen Zeitungen Inserate auf, in denen ich um Bibeln bat, auch alte und gebrauchte. Lange hörte ich nichts. Dann kam eine Nachricht von einem Gastwirt. Werter Herr, kommen Sie vorbei, ich habe viele Bibeln zu verschenken. Ich machte mich auf den Weg und ein freundlicher Gastwirt empfing mich dort. Ich habe einen ganzen Berg von Bibeln. Sehen Sie, dort oben, da ist die Kirche. Da werden die Hochzeitspaare getraut und sie bekommen vom Pfarrer eine wunderbare Bibel. Vorn auf dem ersten Blatt stehen die Namen des Paares und die Daten. Nach der Trauung kommt die Hochzeitsgesellschaft zu mir ins Wirtshaus. Sie essen gut, sie trinken reichlich. Und wenn sie fortgehen, reißen sie aus der Bibel die erste Seite mit ihrem Namen raus, stecken das ein und lassen die Bibel zurück. Und dann führte mich der Wirt in ein Nebenzimmer und dort lagen 62 Bibeln auf dem Tisch, neu und liegen gelassen. So machen das die Menschen. Den eigenen Namen nehmen sie ganz wichtig. Aber Gottes Wort interessiert sie nicht. Das bleibt liegen, das verstaubt. Gottes Wort spielt keine Rolle. Wir leben in einem Land, wo es eine Fülle gibt, auch von verschiedenen Bibelübersetzungen, dass man es auch besser versteht. Übertragungen, die neue Lutherbibel 2017, viele neue Übersetzungen. Aber das Interesse ist nicht sehr hoch. Und woran liegt das? Es liegt zum einen natürlich daran, dass die Bibelkritik der letzten 200 Jahre natürlich ihre Folgen hat. Die Zeit der Aufklärung, die hat gesagt, es gibt keine höhere Autorität als der menschliche Verstand. Wir sind quasi sozusagen das höchste Wesen in diesem Universum. Und unser Verstand, das ist der Maßstab. Es hieß dann, wage es, deinen Verstand zu gebrauchen. Leitgedanke. Und das ist richtig natürlich. Wage deinen Verstand zu gebrauchen. Das ist eine gute Gabe Gottes. Unser Verstand, unser Intellekt, unsere Vernunft, eine gute Gabe Gottes. Und wer sie richtig gebraucht, der kann sie zum Segen anwenden. Viele Errungenschaften oder die Errungenschaften der modernen Naturwissenschaft, die haben ja damit was zu tun, dass Menschen ihren von Gott geschenkten Verstand nutzen. Aber was manche eben übersehen, ist, dass die Vernunft Grenzen hat. Das heißt, für das Verstehen der sichtbaren Wirklichkeit ist sie sehr gut. Aber für das Erfassen der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes ist sie das falsche Instrument. Und in der Bibel werden eben auch viele Dinge berichtet, die eben nicht so mit dem menschlichen Verstand zu erklären sind. Die ganzen Wunder, die da passieren. Visionen, Prophezeiungen, Engel, Dämonen, Himmel und Hölle, das sind alles Dinge, die kann man nicht einfach so mit dem Verstand erklären und durchdringen. Das Organ, das die göttliche Wahrheit und Wirklichkeit erfassen kann, ist nicht unser Verstand, sondern das ist eigentlich unser Herz, unsere Seele. Und wer die Bibel liest mit offenem Herzen, der kann erfahren, dass diese Bibel zu uns spricht. So wie in diesem Schauspiel, natürlich nicht in dem Sinne akustisch, da komme ich nachher noch dazu, aber dass wir Gottes Wort spüren als Reden in mein Leben hinein. Und das ist genau das, wenn wir Gottes Wort lesen, dann erfahren wir, dass Gott sein Wort gebraucht, um uns anzusprechen, um uns Dinge klar zu machen. Natürlich kann die Bibel auch, aber das ist nicht heute unser Thema, deswegen will ich heute ein bisschen einseitig sein. Aber natürlich tut die Bibel trösten und ermutigen und Freude und Frieden schenken, aber das ist nicht heute das Thema. Heute ist die Bibel gefährlich. Und das ist die andere Seite, ja. Das heißt, das ist eben auch eine Wirkung. Sie ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. Sie durchdringt Seele und Geist. Richter der geheimsten Wünsche und Gedanken. Dringt tief ein. Macht alles offenbar. Deckt auf. Bringt zur Sprache. Auch die Dinge, die wir halt nicht so gerne hören wollen. Und das sind auch die Dinge, die uns niemand anderes sagt. Ja, dass wir auf einmal die Bibel lesen. Und dann geht es uns so, wie diesem Schauspieler, diesem Russischen. Und wir merken plötzlich, aha, da wird deutlich, pass auf, lass das. Das vergiftet dein Leben. Oder versöhn dich mit diesem Menschen. Das macht es kaputt. Oder pass auf, schütze deine Ehe. Sei ehrlich gegenüber deinem Kunden, deinem Chef, deinem Lehrer. Darum ist übrigens auch, habe ich schon öfters ja gesagt, darum ist übrigens auch ein Gottesdienstbesuch keine ganz harmlose Angelegenheit. Weil hier ja immer im Gottesdienst immer auch Gottes Wort. Wir lesen es und wir hören in der Predigt darauf. Und wenn wir Gottes Wort hören, dann können wir damit rechnen oder müssen wir auch da rechnen, dass wir ab und zu vielleicht auch mal aus der Routine ein bisschen aufgeschreckt werden. Und dass das Gewissen erwacht und dass ich merke, jetzt bin ich gemeint, das will Gott von mir. Jetzt muss ich reagieren. Und dann ist es gut, wenn ich reagiere und sage, ja Herr, ich habe das gehört und ich wage es zu vertrauen. So wie jene Frau, die hat Folgendes erzählt, die hat gesagt, ich habe lange Zeit nichts von Gottes Wort hören wollen. Aber dann war ihr klar, es gibt in meinem Leben so eine Sache, so einen alten Streit. Und Gott ist damit eigentlich nicht einverstanden. Und Gott hat immer wieder gesagt, bring das in Ordnung. Aber ich wollte nicht, sagt sie. Aber dann hat sie irgendwann doch wieder Gottes Wort gelesen und dann hat sie das Wort getroffen. Und sie hat gesagt, es ging mir durch und durch. Und ich wusste, das ist kein Zufall. Das kommt von Gott. Keine Ahnung, ob auch die anderen gemeint sind. Das war wohl in einem Gottesdienst, in einer Predigt. Aber ich auf jeden Fall. Es hat wehgetan. Und es ist mir unendlich schwer gefallen, loszugehen, um Verzeihung zu bitten. Aber am Ende war es wunderbar, weil ich endlich die Last los war. Jeder Christ ist ein lebender Beweis für diese Lebendigkeit und Kraft und Stärke des Wortes Gottes. Und deswegen möchte ich euch heute zu etwas Gefährlichem anstiften. Nämlich zum Lesen in der Bibel. Und vielleicht sagt der eine oder andere, aber das ist für mich schwierig, ich schaffe das nicht, so morgens mir Zeit nehmen zum Bibellesen. Dann möchte ich einfach sagen, eine befreiende Erkenntnis ist die, wir dürfen die Bibel so lesen und zu uns nehmen, so wie es passt zu uns in unserem Lebensablauf. Ob morgens, mittags, abends, allein oder zu zweit, versweise oder seitenweise, im Bett oder im Gartenstuhl, im Auto, im Zug. Ich kann die Lutherbibel nehmen, ich kann eine moderne Übersetzung nehmen, Gute Nachricht, Hoffnung für alle. Es gibt sie als Computerbibel, es gibt sie als App, es gibt sie als Hörbibel. Ich kann die Bibel sitzend lesen, knien, beim Joggen. Ich kann Bibelverse auswendig lernen, ein Tagebuch schreiben, Notizzettel schreiben und diesen Notizzettel irgendwo hinhängen, an einen Spiegel oder einen Kühlschrank. Gibt alle Möglichkeiten. Und ich schlage 3 Schritte vor. Und zwar, der erste Schritt heißt nachdenken. Wenn ich eine Bibelstelle lese, ein Abschnitt, ein Vers, ein Abschnitt, ganz klar, nachdenken, was steht da? Das klingt jetzt ein bisschen primitiv, aber manche überspringen das. Was steht eigentlich da? Was steht wirklich da? Das ist noch 2., 3. Mal, was steht wirklich da? Was steht da wirklich, was ich lese? Und dann kommt das zweite eigentlich, dass ich das wahrnehme, dass ich mich hineindenke in diese Situation. Was ist da beschrieben? Welche Menschen sind da beschrieben? Welche Situation? Und dass ich sozusagen merke, aha, oder mich versuche, ein Stück weit hineinzudenken in diese Situation. Ich nehme das wahr. Und dann kommt natürlich das dritte, das ist dann das Handeln. Das Handeln ist zu fragen, Herr, was sagst du mir? Was willst du mir mit diesen Versen, mit diesem Abschnitt, was willst du mir sagen? Oder auch die Frage, diese bekannte, ne, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und wie kann ich das, was hier steht, wie kann ich das in meinen Alltag mitnehmen? Soll ich vielleicht eine Entscheidung treffen? Soll ich etwas klären? Soll ich einen Kontakt mit jemand aufnehmen? Oder soll ich das, was mir deutlich wurde, irgendwas, soll ich das an andere weitergeben, weitersagen? Nachdenken, wahrnehmen, hineindenken und dann handeln, zu fragen, was heißt das für mich persönlich? Gott schickt uns in eine neue Woche und Gott sagt auch zu uns, zu jedem von uns, du hast mein Wort. Und mein Wort ist lebendig und voller Kraft und dieses Wort wird wirksam sein. Und deswegen lade ich euch ein bisschen mutig zu sein und euch darauf einzulassen. Und alle Mutigen sagen Amen.